Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes Wort aus Esra Kapitel 10. Wir hören das gesamte Kapitel. Ich werde aber nur die Verse 1 bis 19 und dann den letzten Vers, Vers 44, lesen. Esra Kapitel 10, Abvers 1. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechania, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten, und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen, führe es mutig aus. Da stand Esra auf und er nahm einen Eid von den Obersten der Priester, der Leviten und ganz Israels, dass sie nach diesem Wort handeln wollten, und sie schworen. Und Esra stand auf von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eliaschibs. Er ging dort hinein und aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid wegen des Treuebruchs derer, die weggeführt gewesen waren. Und man ließ in Juda und Jerusalem an alle Kinder der Wegführung einen Ruf ergehen, dass sie sich nach Jerusalem versammeln sollten. Wer aber binnen 3 Tagen gemäß dem Rat der Obersten und Ältesten nicht kommen würde, dessen ganze Habe sollte mit dem Bann belegt und er selbst aus der Gemeinde der Weggeführten ausgeschlossen werden. Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den 3. Tag, das war der 20. Tag des 9. Monats. Und das ganze Volk saß auf dem Platz vor dem Haus Gottes, zitternd um der Sache willen und wegen des strömenden Regens. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt eine Treulosigkeit begangen und habt fremde Frauen heimgeführt, womit ihr die Schuld Israels noch größer gemacht habt. So legt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist, und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es soll geschehen, wie du uns gesagt hast. Aber das Volk ist zahlreich und es ist Regenzeit, so dass man nicht hier draußen stehen kann. Und es ist auch nicht ein Werk von 1 oder 2 Tagen, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt. Lass doch unsere Obersten für die ganze Gemeinde einstehen und alle aus unseren Städten, die fremde Frauen heimgeführt haben, sollen zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten jeder Stadt und deren Richter, bis der glühende Zorn unseres Gottes, der auf uns ist, solange diese Sache währt, von uns abgewandt wird. Nur Jonathan, der Sohn Asahels, und Jaseah, der Sohn Tikwas, standen dagegen auf, und Meschulam und Sabetai, der Levit, unterstützten sie. Und die Kinder der Wegführung machten es so. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Familienhäupter ihrer Stammhäuser, und diese alle mit Namen bezeichnet. Die setzten sich am 1. Tag des 10. Monats zusammen zur Untersuchung der Angelegenheit. Und sie erledigten die ganze Angelegenheit der Männer, die fremde Frauen heimgeführt hatten, bis zum 1. Tag des 1. Monats. Und es wurden unter den Söhnen der Priester, die fremde Frauen heimgeführt hatten, gefunden, von den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und seinen Brüdern Maaseah, Eliezer, Jarib und Gedalia. Die gaben ihre Hand darauf, dass sie ihre Frauen ausstoßen und, weil sie schuldig geworden waren, einen Widder für ihre Schuld opfern würden. Und jetzt noch Vers 44, nachdem jetzt alle aufgelistet sind, auf die das zugetroffen hat. Diese alle hatten fremde Frauen genommen, und unter diesen Frauen waren etliche, die Kinder geboren hatten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, stell dir mal eine ganz normale Bäckerei vor. Die Spezialität in dieser Bäckerei ist super leckeres Fladenbrot. Ja, wenn man direkt morgens dort reingeht, dann ist es sogar noch warm. Und manchmal ist sogar noch eine Schlange morgens vor diesem Bäckerladen, so beliebt ist das Fladenbrot. Ja, die Menschen, denen läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn sie nur darüber nachdenken. Und eines Morgens gibt es wieder eine Schlange vor dem Bäckerladen. Aber es ist von Anfang an klar, irgendwas stimmt nicht. Die große Schaufensterscheibe ist nämlich kaputt. Nur irgendwie provisorisch mit einer Folie abgedeckt. Und die Menschen fangen so an zu tuscheln. Hast du schon gehört? Heute Nacht wurde in die Bäckerei eingebrochen. Die Einbrecher haben Geld gesucht, haben nichts gefunden und sind dann wieder abgezogen. Der Bäcker hat sich gesagt, egal, ich repariere das jetzt notdürftig und werde trotzdem öffnen. Ja, die Scheibe, um die ist es zwar schade, aber ich mache weiter. Was kaum jemand weiß, es ist nur ein paar Wochen her, da ist etwas passiert in dieser selben Bäckerei, das hat von außen keiner mitbekommen. Irgendwer hat in der Backstube, in den riesigen Bottich mit Teig, mit Fladenbrotteig, ein kleines Stück Hefe reingeschmissen. Fladenbrotteig ist ungesäuert und dieses kleine Stück Hefe hätte auf Dauer den gesamten Teig durchsäuert und damit dafür gesorgt, dass er unbrauchbar geworden wäre, zumindest für Fladenbrot. Scheinbar zufällig hat der Bäcker dieses Stück Hefe entdeckt und noch rausfischen können. Es war zum Glück noch rechtzeitig, aber ihn lässt seitdem die Frage nicht mehr los, wer macht sowas? Denn es muss einer von seinen Mitarbeitern gewesen sein. In den letzten Wochen wurde diese Bäckerei also zweimal angegriffen. Einmal offensichtlich und einmal sehr subtil. Ja, der offensichtliche Angriff, der war von außen. Kaputtes Fenster, viele Scherben. Der andere Angriff, der sieht viel, viel subtiler aus. Viel harmloser. Ein dummer Jungenstreich. Nur ein kleines bisschen Hefe in so viel Teig. Aber mit beinahe fatalen Folgen. Und ähnlich wie diese Bäckerei werden wir als Gemeinde von zwei verschiedenen Seiten angegriffen. Ja, von außen, Stichwort Schaufenster, und von innen, Stichwort Hefe. Die Angriffe von außen, die sehen unterschiedlich aus, je nachdem, wo man auf der Welt Gemeinde ist. Ja, manchmal passiert das durch andere Religionen, manchmal durch die Staatsmacht, manchmal aber auch durch den Zeitgeist oder die Kultur. Ja, es gibt Verfolgung und es gibt Verführung. Und dann gibt es aber eben auch diese Angriffe von innen. Denn jeder, ausnahmslos jeder von uns, der in diese Gemeinde kommt, bringt sein sündiges Herz mit. Sowohl Verfolgung als auch Verführung ist für eine Gemeinde nicht angenehm, sondern sehr gefährlich. Aber es gibt einen Vorteil. Meistens kann man das ganz gut wahrnehmen. Ah, da kommt die Gefahr her, da müssen wir aufpassen. Ja, wir haben in Kapitel 4 vom Buch Esra von solchen Angriffen von außen gelesen. Da waren andere Stämme, die wollten das Volk Israel davon abbringen, den Tempel zu bauen oder die Stadtmauer. Die Angriffe von innen, die Angriffe durch die Sünde in der Gemeinde, die sind viel subtiler. Sie kommen nicht von außen durch die Fensterscheibe rein, sie kommen von innen. Aber sie gefährden den Fortbestand der Gemeinde ganz genauso, wie das Angriffe von außen tun. Vielleicht sogar noch mehr. So wie die Hefe in dem Beispiel den Fladenbrotteig gefährdet. Das ist genau dieses Bild von der Hefe im Teig, was Paulus in 1. Korinther 5 verwendet, wenn er über Sünde in der Gemeinde spricht. Ja, dort in Korinth hatte die Gemeinde Sünde toleriert und Paulus stellt die Frage, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig, ein wenig Hefe den ganzen Teig durchsäuert? Die Gefahr von Sünde in der Gemeinde ist deswegen so groß, weil sie so unsichtbar arbeitet. Ja, wie gesagt, Angriffe von außen, die haben wir in Kapitel 4 von Esra gesehen. Und in diesen beiden letzten Kapiteln des Buches, da geht es jetzt um die Gefahr von innen, um Sünde in der Gemeinde und um den Umgang damit. Beim letzten Mal in Kapitel 9 haben wir davon gelesen, wie Esra von der Sünde hört. Ja, es kommen Leute zu ihm, die berichten ihm und er ist völlig verzweifelt. Er schmeißt sich hin Und er betet dieses dramatische Gebet zu Gott. Und hier in Kapitel 10 lesen wir jetzt, wie die Gemeinde konkret und praktisch auf die Sünde reagiert, wie sie damit umgegangen ist. Und davon können wir lernen, wie wir heute mit Sünde in der Gemeinde umgehen sollen. Das ist mein Thema für heute Morgen, wie wir auf Sünde in der Gemeinde reagieren sollen. Und wir sehen drei Dinge in diesem Abschnitt, wie die Reaktion von uns auf Sünde in der Gemeinde aussehen soll. Erstens, wir sollen reagieren, indem wir klar über die Sünde urteilen. Zweitens, indem wir entschlossen von der Sünde umkehren. Und drittens, indem wir weise mit der Sünde umgehen. Wie wir auf Sünde in der Gemeinde reagieren sollen, indem wir klar über die Sünde urteilen, indem wir entschlossen von der Sünde umkehren und indem wir weise mit der Sünde umgehen. Angriffe von innen durch Sünde. Aber was war die konkrete Sünde damals in Jerusalem zur Zeit von Esra? Es gab viele junge Männer, die Frauen aus den umliegenden Völkern geheiratet hatten. Und es war ein Riesenproblem. Nicht deswegen, weil diese Frauen irgendwie weniger wert gewesen wären, sondern weil die Frauen ihre eigenen Götter mitgebracht haben. Der Hauptpunkt vom Buch Esra, der ist ja, Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft zurück, damit sie ihn endlich wieder anbeten können. Darum geht's. Zurück aus Babylon nach Jerusalem, damit sie ihn anbeten können. Er hat sie befreit. Sie dürfen nach Jerusalem. Der Tempel steht jetzt wieder. Und sie können ihn endlich wieder anbeten. Und jetzt ist diese Anbetung massiv gefährdet durch diese Sünde, durch diese gemischten Ehen. Ich habe schon in der letzten Predigt zu Kapitel 9 gesagt, es ist nicht so sehr ein Problem des siebten Gebots, du sollst nicht Ehe brechen. Es geht hier nicht um sexuelle Sünde. Diese Ehen sind hier ein Problem wegen dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Denn genau das gab es jetzt in den Familien. Der wahre Gott der Bibel wurde genauso angebetet wie die anderen Götter. Ja, morgens das Opfer für Chemosh oder Moloch oder wie sie alle hießen mit Mama und abends die Geschichte aus der Kinderbibel mit Papa. Esra hört das, er ist völlig verzweifelt, er betet dieses dramatische Bußgebet in Kapitel 9 und trotzdem ist die Frage natürlich, und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Wie gehen wir jetzt konkret mit dieser Sünde um? Und das Erste, was wir sehen, ist, finde ein klares Urteil. Erstens, wir sollen auf Sünde in der Gemeinde reagieren, indem wir klar darüber urteilen. Vers 1. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Ja, Esra betet und das muss sich ganz schnell rumgesprochen haben. Ganz viele Leute kommen dazu. Und dann ergreift einer aus dem Volk das Wort, ja, sein Name ist Shechanja, und der sagt, Vers 2, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Ja, und das Spannende ist hier, ja, Esra scheint völlig gelähmt zu sein. Er ist der von Gott berufene Leiter, denn er liegt da auf dem Boden, Vers 1, und irgendwie wirkt es so, als könnte er keinen klaren Gedanken fassen, wie man jetzt konkret damit umgeht. Er sagt auch nichts zu den ganzen Leuten, die dazukommen. Aber da kommt ihm jetzt jemand zur Hilfe aus dem Volk. Ein Mann, der wohl kein Leiter ist, der vorher nicht auftaucht und später auch nicht mehr. Und dieser Shechanja, der hilft Esra und den anderen dabei, richtig und klar über die Sünde zu urteilen. Und wie so ein Urteil aussieht, das sehen wir an drei Dingen. Erstens, er sieht die Sünde als wirkliche Sünde. Warum ist es so wichtig, Sünde als Sünde zu erkennen? Ist das nicht selbstverständlich? Leider nicht. Die eine Gefahr ist, dass wir Sünde überhaupt nicht mehr als Sünde erkennen. Wir leben ja aktuell in einem Land, wo die großen Kirchen häufig sogar Dinge feiern, die die Bibel ganz klar als Sünde bezeichnet. Auch damals war den Leuten einfach nicht bewusst, wie groß das Problem ist, bis sie Esras Reaktion gesehen haben. Dann ist es ihnen plötzlich aufgegangen. Es gibt noch eine zweite Gefahr und vielleicht ist die sogar noch größer. Wir erkennen zwar Sünde als Sünde, aber wir verharmlosen sie ein Stück weit. Es ist gerade so im freikirchlichen Umfeld heutzutage üblich, Sünde zum Beispiel als Zielverfehlung zu definieren. Oder man spricht davon, dass wir durch unsere Sünde nicht das Potenzial erreichen, zu dem wir eigentlich geschaffen sind. Das ist alles nicht ganz falsch. Das gehört alles mit dazu. Aber das Problem beginnt dort, wo man Sünde nur so definiert oder sogar hauptsächlich so definiert. Warum? Weil dann sind wir nur auf der Ebene von uns Menschen unterwegs, so auf der Horizontalen. Wir Menschen haben ein Problem, weil wir mit der Sünde uns selbst schaden. Und das tun wir zweifellos. Aber das Ding ist, Gottes Wort macht deutlich, Sünde richtet sich immer in erster Linie gegen Gott. König David zum Beispiel, ja, der hatte einem anderen Mann seine Frau ausgespannt und dann diesen Mann anschließend auch noch umbringen lassen. Und in dieser Geschichte ist ziemlich klar, wer unter Davids Sünde gelitten hat. Ja, nämlich besagter Ehemann namens Uriah. Und trotzdem bekennt David in seinem Bußgebet im Psalm 51 gegenüber Gott, an dir allein habe ich gesündigt. Und genau das kommt auch hier in Esra 10 zum Ausdruck. Gleich dreimal wird diese Sünde hier als Treulosigkeit gegenüber Gott bezeichnet. Vers 2, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. In Vers 6 wird die Sünde Treuebruch gegenüber Gott bezeichnet. Und dann in Vers 10 sagt Esra, ihr habt eine Treulosigkeit begangen. Du beurteilst Sünde in deinem Leben und im Leben anderer nur dann richtig, wenn du verstehst, dass Sünde sich immer in erster Linie gegen Gott richtet. Sünde ist in erster Linie eine Beziehungstat, durch die du die Liebe und Treue und Gnade deines Vaters im Himmel mit Füßen trittst. Denn wenn du mit deiner Sünde hauptsächlich dir selbst und deinen Beziehungen schaden würdest, was du zweifellos tust, aber wenn das das Einzige wäre, dann bräuchtest du einen Therapeuten. Aber weil Sünde in erster Linie Treulosigkeit gegenüber Gott ist, deswegen brauchst du einen Retter. Das Erste, was zu einem klaren Urteil gehört, ist, sieh Sünde als das an, was sie in Wahrheit ist. Das Zweite, was wichtig ist, ist, sieh Sünde nicht als das Ende an. Eben ging es darum, Sünde wirklich ernst zu nehmen, als Treulosigkeit gegenüber Gott. Aber du kannst es dabei so übertreiben, dass du völlig gelähmt bist. Dass du vor lauter Sünde nichts anderes mehr siehst. Und ich habe den Eindruck, dass Esra genau in dieser Gefahr steht. In Kapitel 9 lesen wir von seinem Sündenbekenntnis. Es ist schonungslos, es ist ehrlich, es nennt Sünde Sünde. Aber es ist eben auch hoffnungslos. Und hier in Vers 1 liegt er immer noch weinend auf dem Boden. Es muss erst dieser Schechanja kommen und ihn dazu motivieren, jetzt nicht einfach da liegen zu bleiben. Und es ist dieser Schechanja, der dann am Ende von Vers 2 sagt, nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Ja, genau das muss Esra hier hören. Wenn wir Sünde in der Gemeinde entdecken, dann müssen wir schonungslos ehrlich sein. Aber wir dürfen auch niemals hoffnungslos sein. Und drittens, zu einem klaren Urteil über Sünde in der Gemeinde gehört, dass die Gemeinde zusammensteht. Ja, wenn schwere Sünde in einer Gemeinde auftritt, dann ist das für eine Gemeinde schlimm genug. Aber noch schlimmer wird es, wenn die Gemeinde in ihrem Urteil gespalten ist, wenn sie kein klares Urteil gemeinsam über die Sünde fällt. Die einen sehen es so, die anderen so. Und durch die Gemeinde zieht sich ein Graben. Und deswegen ist es so erfreulich, dass ein Großteil des Volkes in das Weinen einstimmt, Vers 1. Deswegen legt Esra so viel Wert darauf, dass die alle zu dieser Versammlung nach Jerusalem kommen. Vers 7. Und tatsächlich kommen alle, Vers 9. Und dann sagen alle in Vers 12, es soll geschehen, was du uns gesagt hast. Es ist fatal für den Umgang mit Sünde, wenn man als Gemeinde nicht zusammensteht. Und einer der größten Faktoren dabei, dass das nicht passiert, dass man als Gemeinde nicht zusammensteht, das ist die eigene Familie. Ja, gerade bei Sünden, die in der eigenen Familie passieren, da neigt jeder von uns dazu, viel gnädiger zu sein, als er mit anderen wäre. Da neigt jeder von uns dazu, Sünde nicht unbedingt Sünde zu nennen. Die Frage ist, bist du bereit, Sünde auch dann Sünde zu nennen, wenn sie von jemandem aus deiner Familie in die Gemeinde getragen wird? Oder von jemand anderem, der dir nahesteht? Gut möglich, dass dieser Schechanja auch dafür ein gutes Zeugnis ist. Der ist ja knallhart. Der sagt, wir haben gesündigt und alle Frauen, die das betrifft, müssen weggeschickt werden. Verse 2 und 3. Und außerdem erfahren wir über ihn, so nebenbei, dass er der Sohn eines gewissen Jehiel aus der Sippe des Elam ist. In Vers 2. Und später, in Vers 26, taucht ein Jehiel aus der Sippe Elams in der Liste von den Männern auf, die sich Frauen aus anderen Völkern genommen haben. Wir können natürlich nicht sicher wissen, ob es derselbe Jehiel ist, aber es ist zumindest gut möglich. Und wenn das so war, dann ist dieser Schechanja vielleicht sogar der Sohn aus so einer Beziehung. Er würde sich dann gegen die Ehe seiner eigenen Eltern stellen. Bist du bereit, Sünde in der Gemeinde auch dann klar Sünde zu nennen, wenn sie aus deiner eigenen Familie kommt? Was sind solche Sünden, die wir heute in der Gemeinde haben und ein klares Urteil darüber fällen müssen? Ich sage nicht, dass sie alle jetzt in unserer Gemeinde auftauchen, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall. Fangen wir an mit der hier, von der wir hier lesen. Ja, auch das Neue Testament macht deutlich, dass wir nur jemanden heiraten sollen, nur jemanden heiraten dürfen, der ebenfalls Jesus nachfolgt. Zieht nicht an einem Joch mit den Ungläubigen. Und wenn ihr heiratet, dann nur im Herrn. Also jemanden, der auch Christ ist. Das ist das Neue Testament sehr deutlich. Aber darüber hinaus gibt es weitere Sünden. Sünden, die wir hier in die Gemeinde tragen. Sünden, mit denen du vielleicht ein Stück Hefe in den großen Teigbottich wirfst. Zum Beispiel Neid. Sieht man nicht gleich. Aber der hat mehr als ich. Die können sich mehr leisten, als wir uns leisten können. Oder der ist mehr in der Gemeinde gefragt, als ich das bin. Egozentrik. Ich möchte gesehen werden. Alle sollen sich mal ein bisschen mehr hier um mich drehen, um meine Befindlichkeiten, meine Probleme. Oder lästern. Gerade über andere in der Gemeinde, die nicht so sind oder sich nicht so verhalten, wie ich mir das vorstelle. Falsche Lehre. Ja, wir haben das ausführlich gesehen in der letzten Reihe durch den zweiten Petrusbrief, wie gefährlich falsche Lehre für die Gemeinde ist. Und wir könnten die Liste noch lange fortsetzen. Was auch immer die konkrete Sünde ist, es sind drei Dinge, die wir hier über ein klares Urteil über die Sünde in der Gemeinde lernen. Erstens, lasst uns Sünde wirklich als Treulosigkeit gegenüber Gott begreifen. Zweitens, machen wir aber nicht den Fehler, darüber die Hoffnung zu verlieren. Und drittens, lasst uns als Gemeinde dabei zusammenstehen. Ein klares Urteil über Sünde ist also absolut notwendig. Aber Sünde in der Gemeinde verlangt noch mehr. Es reicht nicht, dass man feststellt, oh, die Hefe ist im Fladenbrotteig gelandet. Man muss sie auch rausholen, solange es noch nicht zu spät ist. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wir sollen auf Sünde in der Gemeinde reagieren, indem wir entschlossen davon umkehren. Wie sieht so eine Umkehr als Gemeinde aus? Schauen wir uns an, wie die das damals gemacht haben. Um die Sache anzugehen, ruft Esra die gesamte Bevölkerung nach Jerusalem. Das waren damals zwischen 50 und 100.000 Menschen, also ungefähr so viele, wie in Gießen leben. Und sie alle haben verstanden, hier ist wirklich etwas schiefgelaufen. Es wird so schön beschrieben in Vers 9. Die haben gezittert. Ja, allesamt gezittert, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil ihnen die Treulosigkeit bewusst geworden ist. Und dann auch wegen dem Regen. Es war ziemlich kalt. Ja, alles passt zusammen zu dieser düsteren Stimmung. Also sie bleiben dabei nicht stehen, sondern jetzt geht es um die Frage, wie sieht echte Umkehr aus? Und Esra erklärt das in Vers 11. So legt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Und diese kurze Ansprache von Esra, die zeigt uns zwei Dinge über echte Umkehr. Es geht darum, Sünde zu bekennen und Sünde zu töten. Zur Umkehr gehört als erster Schritt, die Sünde, die du klar erkannt hast, in Punkt 1 auch wirklich zu bekennen. Ja, sie vor Gott auszusprechen. Und zweitens, Sünde muss getötet werden. Esra sagt in Vers 11, tut das, was Gott gefällt. Was bedeutet das? Lass das mit den Frauen aus fremden Völkern bleiben. Es gibt einen klaren Grundsatz, den die Bibel immer wieder deutlich macht. Der lautet, entweder du tötest deine Sünde oder deine Sünde tötet dich. Das gilt für dich persönlich, das gilt für deine Familie und das gilt für uns als Gemeinde. Ja, da ist diese Frau, die von den Pharisäern beim Ehebruch erwischt wurde. Sie zerren sie zu Jesus, sagen, Jesus, was sollen wir mit ihm machen? Und Jesus sagt dann, ganz bekannte Geschichte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen sie nacheinander alle weg. Aber was viele überlesen ist, Jesus bleibt ganz am Ende mit dieser Frau alleine zurück. Und dann sagt er zu ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Aber Sünde zu töten, das ist leichter gesagt als getan. Die Frage ist doch, gerade wenn du Sünde in deinem Leben erkannt hast, wie kann mir das gelingen? Woher bekomme ich die Kraft? Und ich glaube, unser Abschnitt hier erinnert uns an etwas sehr Wichtiges. Die Kraft kommt unter anderem daher, dass du darüber nachdenkst, wer du warst und wer du jetzt bist. Ich weiß nicht, ob es dir beim Lesen aufgefallen ist. Das Volk Israel, die Juden, werden hier ständig als die Weggeführten bezeichnet. Oder manche Bibeln übersetzen auch die Gefangenen. Ja, Vers 6 am Ende, die weggeführt gewesen waren. Vers 7, die Kinder der Wegführung. Vers 8, die Gemeinde der Weggeführten. Vers 16 wieder, die Kinder der Wegführung. Das sind Ausdrücke, die tauchen hier und da immer mal wieder im Buch Esra auf, aber nirgendwo so häufig wie in Kapitel 10. Dabei ist doch nirgendwo die Wegführung so weit weg wie in Kapitel 10, oder? Also für die meisten Leute ist es über 80 Jahre her. Das heißt, die meisten von denen, die da sitzen, die kennen die Wegführung nur noch aus Erzählungen von ihren Großeltern. Warum werden sie also hier konsequent und durchgehend bezeichnet als die Kinder der Wegführung? Die Antwort ist, weil die Wegführung immer noch ihre Identität bestimmt. Die Wegführung definiert immer noch, wer sie sind. Wie das? Erstens, die Wegführung erinnert sie an ihre Sünde, mit der sie sich die Wegführung redlich verdient haben. Und diese Sünde ist ja jetzt offensichtlich wieder hochgekommen. Und zweitens, die Wegführung erinnert an Gottes Gnade. Denn jetzt sind sie eben nicht mehr in Babylon, sondern sie sind zurück in Jerusalem, ohne dass sie irgendetwas dafür getan hätten. Sie werden daran erinnert, ihr seid Kinder der Wegführung. Und diese Wahrheit soll in ihren Köpfen bewirken, dass sie sich daran erinnern, ich bin ein so großer Sünder, dass diese Wegführung absolut verdient war. Aber Gott ist ein so gnädiger Vater, dass er mich aus dieser Wegführung zurückgebracht hat, sodass ich heute stehe, wo ich stehe, nämlich in Jerusalem vor dem Tempel. So, jetzt haben du und ich natürlich keine Wegführung nach Babylon erlebt. Aber es gibt etwas, was in unserem Leben dieser Wegführung entspricht. Und das ist das Kreuz. Du bist nicht ein Kind der Wegführung, sondern du bist ein Kind des Kreuzes. Als Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, da wurde er aus der Stadt herausgeführt, weggeführt und vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Und vorher und währenddessen wurde er von allen verlassen. Jesus wurde weggeführt für dich. Und so soll das Kreuz mit dir und mir das machen, was die Wegführung damals mit den Israeliten gemacht hat. Denn wie die Wegführung zeigt das Kreuz dir erstens, dass du ein Sünder bist. Wie die Wegführung auch ist das Kreuz ein öffentlicher Beweis dafür, wie groß deine Schuld ist. Beide Ereignisse schreien, dein Leben ist so schlimm, dass dieses Gericht das logische, die logische Folge, die logische Konsequenz ist. Ja, wie es in einem Lied heißt, das wir öfter singen, sein Tod beweist der ganzen Welt die Größe meiner Schuld. Und wie die Rückkehr aus der Wegführung zeigt dir das Kreuz zweitens die Größe von Gottes Gnade. Ohne dass du etwas dazu tust, nimmt Gott das Gericht wieder weg. Damals, indem er das Volk einfach so nach Jerusalem zurückgebracht hat. Und für dich, als er die Strafe für deine Schuld auf seinen Sohn gelegt hat. Mach dir jeden Tag deines Lebens klar, dass du ein Kind des Kreuzes bist. Erinnere dich daran. Und aus dieser Kraft des Kreuzes heraus kann es dir gelingen, Sünde wirklich zu töten. Entschlossen, von der Sünde umzukehren. Ja, das ist der Auftrag für die Zukunft sozusagen. Sünde, die man erkannt hat und bekannt hat, in Zukunft zu lassen, sie zu töten. Und wie der Schechanja sollen wir anderen dabei helfen, diese Sünde zu töten, die Hefe aus dem Bottich zu fischen. Aber die Frage ist doch auch, wie gehen wir jetzt mit Sünde um, die bereits passiert ist, die Folgen hat in unserem Leben? Es gibt Sünde in deinem Leben oder im Leben der Gemeinde, da kann man einfach sagen, das war falsch, das kann man bekennen und es sein lassen. Keine Frage, das ist nicht immer einfach, aber zumindest weiß man, was zu tun ist. Aber was ist, wenn die Folgen der Sünde einfach da sind? Ja, hier in dem Fall, Esra 10, waren die Männer jetzt nun mal verheiratet. Und der letzte Vers, Vers 44, sagt uns, viele hatten auch schon Kinder. Was soll man da machen? Und die Antwort, werden wir sehen, ist nicht leicht. Und sie erfordert einen weisen Umgang mit den Folgen der Sünde. Damals wie heute. Mein dritter und letzter Punkt. Wir sollen auf Sünde in der Gemeinde reagieren, indem wir weise damit umgehen. Esra sagt, es geht darum, Sünde zu bekennen und Sünde zu töten. Vers 11. In Vers 12 stimmen alle der Predigt zu. Aber dann in Vers 13 treten sie in der Praxis auf die Bremse. Sie sagen, Esra, lass uns mal langsam machen. Es sind zu viele Fälle, es geht zu schnell, außerdem ist Winter, es regnet die ganze Zeit. Was hältst du davon, wenn du eine Kommission einsetzt und dieser Kommission gibst du den Auftrag, die sollen sich jetzt mal drum kümmern. Mehrere Monate Zeit, jeden einzelnen Fall sollen sie untersuchen und dann entscheiden, was zu tun ist. Und das finden auch fast alle gut, Vers 16, und deswegen wird dann dieser Weg gewählt, also ein bisschen langsamer zu machen, wirklich ordentlich zu gucken. Und es zeigt, der Umgang mit den Folgen der Sünde ist in einem Sinn komplizierter als der Umgang mit der Sünde selbst. Vorhandene Sünde sollen wir töten. Aber die Folgen der Sünde sind oft gar nicht so leicht zu töten. Hier ist ein weiser Umgang gefragt. Und genau diesen Umgang fordert das Volk ein und Esra stimmt dem zu. Ja, das ist die Weisheit, was den Zeitplan angeht. Ja, einerseits zügig arbeiten, aber eben nichts überstürzen. Es gibt noch eine andere Frage und die ist viel entscheidender als der Zeitplan. Das ist nämlich die, die ich eben schon erwähnt habe, die absolut offensichtliche. Wie soll man denn jetzt grundsätzlich mit diesen gemischten Ehen umgehen? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Variante 1, alle Ehen werden geschieden und die Frauen zurück zu ihren Heimatvölkern geschickt. Vorteil, es gibt keine fremden Frauen mehr, die ihre Götzen in das Volk bringen. Nachteil, da werden Ehen geschieden, obwohl Gott gegen Ehescheidung ist und Familien werden auseinandergerissen. Kinder wachsen entweder ohne Vater oder ohne Mutter auf. Variante 2 wäre sowas wie das Gegenteil. Ja, man lässt die Ehen und fordert einfach, dass in Zukunft so etwas nicht mehr passieren darf. Das heißt, man ignoriert nicht die Sünde, man nennt sie weiterhin Sünde, aber man sagt, okay, die Folgen der Sünde lassen wir jetzt einfach. Das Problem ist natürlich, der Götzendienst könnte unterschwellig weiterschwelen. Vorteil aber, die Familien bleiben zusammen und die Kinder behalten ihre Eltern. Was ist jetzt ein weiser Umgang mit den Folgen der Sünde hier? Von Anfang an stellt der Schechanja die Weichen auf Variante 1, hier die Radikale, Frauen wegschicken, Vers 3. Und Vers 5 schließt Esra sich dem an und lässt die Verantwortungsträger sogar schwören, dass man es genauso machen wird. Und jetzt könnte man beim ersten Lesen denken, okay, die haben das damals so gemacht, deswegen war das richtig so. Es gibt ein paar Probleme. Problem Nummer eins, haben die überhaupt alle Ehen am Ende geschieden? Oder wurden nach der detaillierten Prüfung über die Monate nur die Ehen geschieden, wo die Frauen gesagt haben, wir wollen weiter unseren Göttern dienen? Vers 19 klingt so, als hätten sie alle ihre Frauen weggeschickt. Aber warum gab es dann dieses monatelange Prüfungsverfahren, wo wirklich jeder einzelne Fall geprüft wurde, wenn man nachher sowieso für alle das Gleiche entschieden hat? In Kapitel 6, Vers 21, also nur ein paar Kapitel vorher im Buch Esra, da wird uns sogar berichtet, dass Leute aus anderen Völkern sich dem Volk angeschlossen haben, ihre Götter weggetan haben und jetzt den wahren Gott angebetet haben. Scheint überhaupt kein Problem zu sein. Ausländer in der Gemeinde waren anscheinend also kein Problem, wenn sie den wahren Gott angebetet haben. Wurden also wirklich alle Frauen weggeschickt oder nur die, die weiterhin ihre Götter behalten wollten? Problem Nummer zwei. Waren das eigentlich wirklich Ehen zwischen den Männern und den Frauen? Und war das Wegschicken dann überhaupt eine Scheidung, wenn sie gar nicht wirklich verheiratet gewesen sind? Das Problem ist nämlich, hier steht nicht das normale Wort für verheiratet sein, sondern immer wieder ein Wort, was die Schlachter hier als heimführen übersetzt. Waren das vielleicht nur so eine Art Nebenfrauen und das Wegschicken deswegen keine Scheidung? Und Problem Nummer drei, war es überhaupt geboten oder weise, die Frauen so radikal wegzuschicken? Vers 3 lesen wir, dass der Schechanja sagt, es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Das Ding ist nur, das Gesetz verbietet zwar diese Ehen, aber das Gesetz fordert nirgends, dass diese Ehen dann geschieden werden sollen. Eine große Herausforderung, immer wenn wir gerade solche Erzählungen im Alten Testament lesen, ist die: Sie berichten uns Ereignisse und wir lesen die, aber sie kommentieren sie oft nicht. Und oft haben wir dann die Aufgabe zu überlegen und zu entscheiden, ja, okay, die haben das damals so gemacht, das ist wirklich so passiert, aber ist das eigentlich richtig, ist das eigentlich weise, wie die damals entschieden haben? War Esra vielleicht so gelähmt vor Entsetzen, dass dann der Schechanja kam mit seiner radikalen Lösung und Esra hat sich sozusagen überreden lassen, anstecken lassen? Wir haben eben ja diesen Abschnitt aus Nehemia gelesen, nur ein paar Jahre später. Und wie reagiert Nehemia auf dasselbe Problem? Der schmeißt sich nicht völlig gelähmt hin. Der betet und fastet und weint auch nicht. Der reagiert handfester. In Nehemia 13, Vers 25 lesen wir, ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer und raufte ihnen das Haar. Kurz gesagt, der hat die Schuldigen erst verbal zusammengestaucht, dann hat er sie verprügelt, aber das war's dann auch. Die sind verheiratet geblieben. Hat Esra jetzt weise gehandelt? Oder Nehemia? Oder beide in ihrer jeweiligen Situation? Oder keiner von beiden? Schwer zu sagen, oder? In Vers 15 lesen wir hier von Männern, die nicht mitziehen. Waren das Rebellen? Grundsätzlich so, ne, das ist keine Sünde, wir lassen das einfach. Oder haben die vielleicht gesagt, wir stimmen zwar zu, dass es Sünde ist, aber eure radikale Lösung, da können wir nicht mitgehen. Fragen über Fragen. Und das ist schon ein bisschen frustrierend, oder? Aber ich glaube, es lehrt uns eine ganz wichtige Sache. Der Umgang mit der Sünde ist nicht einfach. Der ist damals nicht einfach gewesen und der ist es heute auch nicht. Wir lieben als Christen, als Menschen überhaupt klare und eindeutige Antworten. Aber in einer komplexen und vor allem in einer gefallenen Welt sind sie nicht immer offensichtlich. Sünde zu lassen und zu töten, das klingt oft einfach. Oft ist ziemlich klar, was wir machen oder eben nicht mehr machen sollen. Aber wie geht man konkret mit den Folgen um? Was machen wir in der Gemeinde, wenn eine Ehe einfach völlig zerrüttet ist, obwohl wir wissen, Gott möchte keine Ehescheidung? Was machen wir, wenn zwei Verheiratete zum Beispiel in der Gemeinde eine Affäre miteinander beginnen? Es kommt raus, sie bereuen das, sie kehren wirklich um. Aber was passiert jetzt mit den Ehen? Gibt es da Versöhnung? Kann es die geben? Wie gehen die beiden Ehepaare jetzt in der Gemeinde miteinander um? Ja, oder was macht ein Pastor in einem arabischen Land, wo sich ein Mann bekehrt hat, der aber 4 Frauen hat? 3 von ihnen wegschicken oder verheiratet bleiben? Wie gehen wir damit um, wenn wir jemanden in unserer Gemeinde haben, der ein Paket aus seinem alten Leben mit sich rumschleppt? Und dieses Paket hat es echt in sich und das merkt man dieser Person auch echt an. Dieses Kapitel hier in Gottes Wort, es gibt uns keine klaren Antworten auf all diese Fragen. Wir können ja nicht mal sicher sein, dass sie ihre Frage damals richtig beantwortet haben. Aber was es uns zeigt, ist, Sünde in deinem Leben, Sünde im Leben der Gemeinde hat bittere Folgen. Und der Umgang mit diesen Folgen ist herausfordernd. Deswegen ist Sünde in der Gemeinde auch so schlimm. Immerhin ist es so, dass uns auf manche Fragen die Bibel wirklich eindeutige Antworten gibt. Zum Beispiel für die Frage hier aus Esra Kapitel 9 und 10. Wir müssen nicht rätseln wie sie damals, sondern das Neue Testament zeigt uns, wenn es solche Ehen gibt, sollen die Ehepartner zusammenbleiben, wenn der ungläubige Ehepartner damit einverstanden ist. Und gleichzeitig macht das Neue Testament auch deutlich, das ist nicht einfach. Wenn jemand hier in der Gemeinde mit den Folgen von Sünden kämpft, ja, er hat Sünde erkannt, er hat sie bekannt, er hat sie getötet oder ist dabei, sie zu töten. Wenn du so jemanden in der Gemeinde kennst, dann ist es deine Aufgabe, ihn dabei zu unterstützen. Dadurch, dass du deine Hilfe anbietest. Dadurch, dass du ihm unter die Arme greifst, dadurch, dass du für ihn betest. Kurz gesagt, auch das gehört dazu, die Lasten des anderen in der Gemeinde zu tragen. Die Hefe im Fladenbrotteig ist schlimmer als die eingeschlagene Fensterscheibe. Und es sind 2 Dinge wichtig. Einerseits radikal im Nein zur Sünde zu sein als gesamte Gemeinde. Und andererseits weise im Umgang mit den Folgen der Sünde zu sein. Bei all den Fragen, was ist hier eigentlich weise in Esra 10? Haben die weise gehandelt, ja oder nein? Es gibt hier eine Sache, da ist ganz sicher, dass sie richtig war, dass sie weise war. Vers 19. Die, die gesündigt hatten, die sind hingegangen und haben geopfert. Sie sind mit der Sünde und sie sind mit den Folgen ihrer eigenen Sünde zu Gott gegangen. Und weißt du, das ist immer richtig. Das ist immer weise. Und du und ich, wir opfern heute nicht mehr. Wir können direkt zum Kreuz gehen. Zu dem Ort, wo für dich das letzte und wirklich gültige ein für alle Mal Opfer dargebracht wurde. Als Gottes Sohn weggeführt wurde, damit du wirklich zu Hause sein darfst. Und dort am Kreuz, da findest du nicht nur Vergebung für jede einzelne deiner Sünden, sondern dort am Kreuz findest du auch die Kraft, um Sünde zu töten und die Kraft, anderen in der Gemeinde dabei zu helfen. Amen.